Wahrheit und Liebe. Und sie sind bestens ausgestattet. Deswegen habe ich diese Predigtreihe gemacht, um uns deutlich zu machen, womit Jesus uns ausgestattet hat. Wir sind allerbestens ausgestattet. Jetzt müssen wir nur noch kämpfen. Und jetzt komme ich zur Notwendigkeit des Kampfes. Es ist die 7. Predigt über die geistliche Waffenrüstung. Was hat sich dadurch bei dir verändert? Hast du dir das angehört? Hast gesagt, oh ja, das ist ja eine schöne Auslegung, die habe ich noch nie gehört? Und hast das abgehakt, hast das abgelegt, so jetzt weiß ich endlich, was das Schwert bedeutet oder weiß ich endlich, was der Gürtel bedeutet. Oder was hat sich verändert? Was davon hast du schon eingesetzt? Hast du irgendetwas da schon von gebraucht? Jakobus, der Bruder von Jesus, Gemeindeleiter in Jerusalem, der hat einen Brief geschrieben. Und ziemlich zu Anfang in seinem Brief hat er was ganz, ganz Wichtiges geschrieben, was auch für uns heute gilt. Jakobus 1, Vers 22. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich. Man muss danach handeln. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ihr habt jetzt 6 Predigten gehört darüber, vielleicht nicht alle, aber könnt ihr nochmal nachhören. So, wenn sich nichts tut dadurch, wenn wir nicht dazu gebracht werden zu handeln, das einzusetzen, dann bleibt es nutzlos und wir betrügen uns. Wir haben zwar was Tolles, vielleicht was Tolles gehört, aber was nutzt das? Was bringt das? Was verändert sich? Was heißt das jetzt in Bezug auf die geistige Waffe? Was soll sich denn ändern? Was sollen wir denn tun? Ich habe oft genug gehört, wenn es um die Waffenrüstung geht, ich ziehe morgens täglich die Waffenrüstung an. Ich sage dir mal eins, wenn du das tust, dann hast du die geistige Bedeutung der Waffenrüstung nicht begriffen. Ich sage das mal ganz deutlich. Das hört sich fromm an, ich ziehe jeden Morgen die geistige Waffenrüstung an. Ja, was ziehst du denn dann an? Ziehst du dir Schuhe an, die Eisenschuhe oder ganz normale Schuhe? Und was ist mit dem Gürtel? Ist das der Gürtel der Wahrheit, den du da umbindest? Oder wie ziehst du das denn an? Das sind ja geistliche Dinge, die da beschrieben werden und nicht wirkliche Dinge, die ich jetzt an den Körper anziehe. Oder läufst du den ganzen Tag mit dem Helm rum? Was ziehst du eigentlich an? Ich sag dir mal eins. In dem Moment, als du Jesus dein Leben anvertraut hast, ihn als Herrn anerkennst und ihm versprichst zu gehorchen, in dem Moment hast du die Rüstung an. Du musst nicht erst, wer weiß, wie im Glauben wachsen. Du musst nicht erst, wer weiß, was über die Bibel wissen. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du die Rüstung an. Solange du ihm gehorchst und mit ihm verbunden bleibst. Und je länger du im Glauben bist und je mehr du lernst und je mehr du das Wort Gottes in dich aufnimmst, desto stärker und desto stabiler wird die Rüstung. Natürlich wächst du und die Rüstung wächst mit. Gar keine Frage. Du wächst im Glauben und die Rüstung wird so stärker. Zu Anfang ist sie noch nicht komplett. Wisst ihr, dass der Herr sich dann vor uns stellt, dass er die Rüstung ergänzt, dass er Engel schickt, dass wir bewahrt werden, aber je länger wir mit ihm gehen, desto mehr wächst die Rüstung und wir werden selber stabil und haben unseren Schutz, weil wir näher und tiefer in Jesus hineinwachsen, uns immer mehr mit ihm verbinden. Wenn wir die Rüstung nicht mehr auswendig können, wisst ihr, wer die Rüstung ist? Jesus. Du kannst bei jedem einzelnen Ding kannst du sagen, dass genau das ist Jesus, was er für mich vollbracht hat. Und deswegen, wenn du in Jesus drin bist, hast du die Rüstung an. Und dann brauchst du nicht die Schuhe oder den Helm oder den Gürtel anziehen. Du bist in Jesus drin. Halt die Verbindung zu Jesus und du hast die Rüstung an. Du lebst damit, oder? Du lebst doch mit Jesus. Es ist doch ein Teil von dir. Du brauchst sie nicht immer an- und ausziehen. Wenn ich jeden Morgen die Rüstung anziehe, dann muss ich sie irgendwann auch ausziehen. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ziehst du Jesus aus? Ziehst du ihn nur dann in dem Moment an, wenn du ihn gerade brauchst? Oder wenn du im Gottesdienst bist, wenn du zur Gebetsstunde gehst? oder zur Bibelstunde gehst, wie auch immer? Ziehst du Jesus dann an, damit du fromm bist, und dann ziehst du ihn wieder aus, damit du wieder so bist wie alle anderen? Ich möchte Jesus anbehalten, immer, wo immer ich bin. Und ich brauche das. Ich jedenfalls. Wenn du das tust, es gibt Menschen, die tun das, die setzen ihr frommes Dasein nur dann auf, wenn sie in Gemeinschaft sind mit anderen Christen. Aber wenn du das tust, will ich dir ganz deutlich sagen, dann hast du die Rüstung nicht an und da gehörst du nicht zu Jesus. Das sagt er in aller Deutlichkeit. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich wiederhole das nochmal. Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Und sein Leben festhalten meint, es so zu leben, wie ich das gerne hätte. Das meint, sein Leben festzuhalten. Seine Gedanken umzusetzen, seine Träume zu verwirklichen, das meint, sein Leben festzuhalten. Der wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Das heißt, nur dann, wenn wir uns Jesus vollkommen hingeben und sagen, ich will ganze Sache mit dir machen und ich will bei dir bleiben. Und wenn ich merke, dass ich faul werde, dann stehe ich wieder auf und sage, Herr, gib mir Kraft, ich will so nicht weiterleben. Das meint, bei Jesus zu bleiben. Und das bedeutet, im geistlichen Krieg auf der Seite von Jesus zu kämpfen. Mit ganzer Leidenschaft und Hingabe. Es ist kein Spiel, wir sind im Krieg. Und was Krieg bedeutet, im Natürlichen, können wir an den Bildern gucken, die wir aus der Ukraine übermittelt kriegen. Krieg ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Um Himmel und Hölle. Sowohl bei uns als auch bei den anderen. Denn wenn wir faul sind, wenn wir unsere Leidenschaft verlieren, wenn wir nicht wirklich mit Jesus gehen, dann landen wir auch da. Was Leidenschaft und Hingabe ausmacht, auch das können wir in der Ukraine beobachten. Ich nehme mal einfach dieses Beispiel, weil das einfach bildlich uns vor Augen führt, was im Geistlichen auch so ist, genau dasselbe. Es macht einen Unterschied, wie ich kämpfe, mit welcher Leidenschaft ich kämpfe. Und die Ukraine ist von Russen überfallen mit einer riesigen Übermacht. Die haben nicht nur personell, sondern auch von den ganzen Waffen her eine riesige Übermacht. Und ganz zu Anfang des Krieges konnte man das merken, sie haben Land eingenommen, von Tag zu Tag, immer mehr. Ja, aber jetzt wendet sich das Blatt. Die Ukrainer kriegen mehr Waffen, das ist der eine Punkt, aber sie kämpfen mit Leidenschaft und Hingabe, weil sie wissen, wofür sie kämpfen. Und darum, und das merken wir, bei den Russen ist das nicht so. Die haben einen Auftrag gekriegt, sind da reingeworfen worden, ohne wirklich zu wissen, warum und wofür sie kämpfen. Und sie haben keine Moral. Das hört man immer wieder. Das ist mit ein Grund, warum die Russen dem nicht widerstehen können, dass die Ukrainer stärker werden. Nicht, weil sie mehr Waffen haben, sondern weil sie mit Leidenschaft und Überzeugung kämpfen. So, und das gleiche Bild aufs Geistliche übertragen. Wenn wir unsere Leidenschaft und unsere Hingabe zu Jesus verlieren, dann sind wir auf der Verliererstraße. Dann wird der Feind uns eine Falle stellen, wird uns zu Fall bringen. Oder wir werden nicht vorwärts kommen. So, diese Leidenschaft, diese Hingabe, dieses ganz Dabeisein, das wünscht sich Jesus auch von uns. Er hat uns die Waffenrüstung nicht nur dafür gegeben, dass wir aussehen wie Soldaten, sondern dass wir sie einsetzen, dass wir kämpfen wie Soldaten, dass wir die Waffenrüstung, die wir bekommen haben, auch einsetzen, dass wir sie gebrauchen. Und jetzt wiederhole ich nochmal das, was ich die letzten 6 Predigten gesagt habe, damit wir uns nochmal daran erinnern. Ich weiß, ich habe selbst nicht alles im Kopf, ich müsste manches nachlesen, deswegen habe ich gedacht, ich rekapituliere das nochmal kurz. Und ich da um da einen Einstieg zu kriegen, lese ich diesen Text aus Epheser 6, 10 bis 20. Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Greift darum, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zu dem Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums offen bekannt zu machen. Als Gesandter des Evangeliums bin ich ja im Gefängnis, damit ich so freimütig davon rede, wie ich reden soll. Das hat Paulus geschrieben und zu der Zeit hat er selber geschrieben, ist er im Gefängnis. Das heißt, er weiß, dass er im Krieg ist. Er weiß, dass er angegriffen wird. Gut. Kurze Rekapitulation. Unsere erste Ausrüstung ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne seine Kraft können wir noch so viel Rüstung anhaben, das nützt überhaupt nichts. Das ist wie eine Ritterrüstung im Museum, wo keiner drin steckt. Das ist eine tolle Rüstung, sieht klasse aus, aber es bewegt sich nichts. Keine Kraft drin. Ohne Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wir haben selber Kraft, klar, aber was kannst du geistlich ausrichten ohne Heiligen Geist, ohne die Kraft Gottes? So, das ist das allererste und das ist das, das Paulus ganz bewusst zu Anfang stellt, weil wir können noch so viel toll tun, ohne die Verbindung zu ihm, ohne seine Kraft, passiert gar nichts. Der Gürtel der Wahrheit. Bleib in der Wahrheit. Rede die Wahrheit, immer. Zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deiner Verwandtschaft, auch zu deinen Feinden. Bleib immer bei der Wahrheit. Lüge bringt dich zu Fall. Und wenn du lügst, kämpfst du mit den Waffen des Feindes für den Feind. Bleib bei der Wahrheit. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Auch das ist Wahrheit. Wir kämpfen mit Wahrheit und Liebe, habe ich ganz zu Anfang gesagt. Der Gürtel der Wahrheit. Brustpanzer der Gerechtigkeit, da war ich. Gürtel der Wahrheit hatte ich eben schon. Brustpanzer der Gerechtigkeit, auch das ist Wahrheit. Wahrheit, die du verinnerlichen musst. Du musst wissen, dass du gerettet bist. Du musst wissen, dass Jesus dein Erlöser ist. Du musst wissen, wie Jesus dich sieht, wer du bist. Und dass du gerecht gemacht bist. Du bist kein Sünder mehr, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist gerecht. Und das wird dich schützen, wenn du das weißt und glaubst und festhältst. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du brauchst diese Gewissheit. Denn genau das stellt der Feind immer wieder in Frage. Und wir wissen das. Ich glaube, jeder Christ hat das schon, ne? Er wird dich an deinen Sünden, guck mal, das hast du falsch gemacht. Wie kannst du noch gläubig sein? Wie kannst du sagen, du bist ein Kind Gottes? Da wird er uns immer wieder angreifen. Und du kannst immer wieder sagen, aber Jesus hat gesagt, er hat mich gerecht gemacht. Und selbst wenn ich tatsächlich mich verfehlt habe, wenn mir Sünde bewusst wird, dann gehe ich zu Jesus und er macht mich sofort wieder gerecht. Ja? Wenn da irgendwo etwas ist, Jesus vergibt gerne und immer, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und wieder geht es um Wahrheit. Wir verkündigen keine Lüge, wir verkündigen die Wahrheit aus der Schrift heraus. Wir denken uns das Evangelium nicht aus, es geht um Jesus und das, was er uns gesagt hat, mitgeteilt hat, im Wort. Das Evangelium muss verkündigt werden, damit Menschen gerettet werden. Ohne Verkündigung wird niemand gerettet. Und wir verkündigen es nicht von wegen du musst. Nein, in Liebe. In Liebe. Wer gestern Abend hier durchgegangen ist, der hat die Liebe gespürt. Bei all den Stationen, bei all dem, was da geschrieben ist, bei all der Leidenschaft und Hingabe und Kreativität, mit der das Ganze aufgebaut ist, auch das ist ein Ausdruck von Liebe. Liebe. Und wir sagen, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann sagen wir, wir stehen zu Christus. Wir glauben an Christus. Wir sind Nachfolger von Christus. So wie Sophie vorhin gesagt hat. Ich bin glücklich, weil ich einen Vater im Himmel habe. Und Jesus hat mich dahin geführt. Er hat mich diesem Vater wieder vorgestellt und wieder eins gemacht. Wir sind bereit, und das bedeutet, diese Schuhe der Verkündigung des Evangeliums anzuziehen. Wir sind bereit, jedem Rechenschaft zu geben. Nicht jeder ist dazu in der Lage, Menschen auf der Straße anzuquatschen. Das ist toll, wenn man das sieht, wenn das jemand kann. Aber nicht jeder kann das. Aber wenn uns jemand fragt, dann dürfen wir sagen, dass wir an Jesus glauben. Dann dürfen wir Zeugnis abgeben. Was habe ich mit Jesus erlebt? Und dann werden die Leute ganz von alleine nachfragen und dann kommst du ins Gespräch. Dazu sollten wir immer bereit sein. Und wisst ihr, das ist aktiver Kampf gegen den Feind. Das ist aktiver Kampf. Und du merkst manchmal, gerade wenn du auf der Straße bist und Menschen ansprichst, da merkst du manchmal auch, dass du auf Menschen triffst, die das gar nicht gerne hören wollen. Und die manchmal sogar aggressiv werden. Lass dich davon trotzdem nicht abbringen. Schild des Glaubens. Glaube entsteht durch das immer wieder Hören des Wortes Gottes. Der Wahrheit. Ich brauche diese Wahrheit, ich muss sie immer wieder hören und dann entsteht Glaube. Dann kann ich glauben, was Gott mir mitgeteilt hat, selbst wenn es rein menschlich gesehen unglaublich ist. Aber der Glaube, der göttliche Glaube an Dinge, die übernatürlich sind, kommt aus dem Wort, wenn ich mich mit dem Wort beschäftige. Und je mehr ich mich mit dem Wort beschäftige, je stärker wird mein Schild des Glaubens. Je dicker, je stabiler, je größer wird er. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit der Wahrheit auch auseinanderzusetzen. Lügen können uns nicht treffen, wenn wir uns mit der Wahrheit schützen. Und Lügen sind überall verdeckt. Der Feind versucht immer, uns mit Lügen auf den falschen Weg zu bringen, abzulenken, von Gott wegzubringen, Dinge zu zerstören. Mit Wahrheit schützt du dich. Der Helm des Heils. Ich muss wissen, das ist übrigens ganz ähnlich wie bei dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich muss wissen, wer mein Retter ist. Ich muss es mir nicht jedes Mal erst wieder, nein, es muss ein Teil von mir, eine vollkommene Gewissheit sein. Jesus ist mein Retter und ich bin erlöst. Ich bin heil gemacht. Um das Heil zu wissen, ja, damit muss ich mich auch auseinandersetzen. Das sind übernatürliche Dinge, die ich nicht einfach menschlich glauben kann. Ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss es wissen, weil es steht aber in der Bibel. Es ist die Wahrheit. Und deswegen, diesen Helm des Heils aufzusetzen, das heißt, die Bibel zu kennen, die Wahrheit zu kennen und Jesus zu kennen und was er für mich getan hat. Das ist der Helm des Heils. Und das heißt, auch wenn ich den Helm aufsetze, erinnert ihr euch, als ich darüber gepredigt habe, ich gebe ein Bekenntnis ab zu Jesus. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er mich heil gemacht habe. Ich stehe zu Jesus. Ich gehöre zur Armee des Herrn Jesus. Das ist auch ein Bekenntnis. Denn die Soldatenhelme sind unterschiedlich. Und je nachdem, welchen Helm ich aufhabe, ja, gehöre ich zu der einen oder der anderen Armee. Und ich will nur den Helm des Heils aufhaben und nicht irgendeinen anderen Helm. Nur wenn ich mich dafür entscheide, Jesus zu vertrauen, bleibt mein Denken klar. Das ist Helm des Heils. Ich vertraue auf das Wort Gottes, auf Jesus. Das Schwert des Geistes. Und wieder ist es die Wahrheit. Wir kämpfen mit Wahrheit und Liebe. Das Schwert des Geistes. Die ganze Wahrheit, nicht nur Teile davon. Wir dürfen kein Bibelvers irgendwo rausgreifen und irgendwo anders hinstellen. Ich habe, als wir diese Dinge vorbereitet haben, habe ich einen Vers aussortiert, weil ich gesagt habe, ich weiß, grundsätzlich stimmt das so, aber wir können das mit diesem Vers nicht belegen, weil der geht über das Heil und die Wiederherstellung einer Stadt. Und das kann ich nicht einfach ohne weiteres auf Menschen übertragen. Es gibt genügend andere Bibelstellen, die das bezeugen, also nehme ich die. Versteht ihr, wir dürfen nicht einfach was aus dem Zusammenhang reißen. Das war auch nicht bewusst, also ich sage jetzt nicht, das war ein Riesenfehler. Nein, das war nicht bewusst. Aber wir dürfen es nicht. Wir sollen gucken, wir sollen die Gesamtaussage der Schrift immer mit im Blick behalten. Wir müssen den Zusammenhang der Schriftstelle sehen. An wen ist das geschrieben? In welchem Zusammenhang steht das? Was ist damit gemeint? Das gehört alles mit dazu, um die Wahrheit wirklich zu erkennen. So die ganze Wahrheit, nicht nur ein Stück. Das bringt in die Irre. Auch der Feind hat, wisst ihr, der Feind hat Bibelstellen gebraucht, um Jesus zu verführen. So, er hat sie aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat sie nicht in dem Gesamtkontext gebracht. Und das macht er immer noch, auch heute. Und nicht nur deswegen, weil es aus der Bibel ist, es ist wahr. Sondern ich muss gucken, in welchem Zusammenhang, was ist damit gemeint? Was stimmt das mit anderen Aussagen der Bibel überein? Oder muss ich das nochmal überdenken? Zu oft legen wir unsere eigene Auslegung da hinein. So, die Wahrheit, das Schwert des Geistes dient dazu, die Angriffe, die Lügen, die List des Feindes aufzudecken und offenbar zu machen und Lüge von Wahrheit zu trennen. Und dann muss jeder selbst entscheiden, wem er folgen will, ob der Lüge oder der Wahrheit. Aber das Wort Gottes zeigt ganz klar, was die Wahrheit ist. Und die zweite Schneide schneidet bei mir. Ich bin doch noch nicht perfekt. Auch wenn das manche vielleicht glauben. Und ich manchmal hoffe. Nein, ich bin immer noch nicht perfekt. Und da ist auch immer noch Dinge dabei, die nicht in Ordnung sind. Und dazu ist die zweite Schneide. Das Wort Gottes ist auch für mich, um mich zu überprüfen. Und dann darf der Herr sein Messer ansetzen und das, was nicht gut ist, die Faulheit, die Bequemlichkeit des. Ich wollte heute Morgen auch nicht aufstehen, ganz ehrlich. Aber ich habe mich überwunden. Auch deswegen, weil es für euch ziemlich blöd wäre, wenn hier dann heute Morgen keine Predigt wäre. Ja? Also manchmal ist es auch ein gewisser Druck ganz gut. Versteht ihr? Ja, ich brauche Korrektur vom Herrn. Und das ist die zweite Schneide des Wortes Gottes. Die richtet sich auf mich und ich darf mich dem stellen. Es ist immer gut, wenn der Herr beschneidet, damit wir mehr Frucht bringen. Das ist der Hintergrund. Das ist der geistliche Kampf. So in kurz nochmal über, das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Das ist doch ganz normaler Alltag für uns, oder? Das ist doch nichts Besonderes, wo wir uns erst treffen müssen und geistig kämpfen müssen. Nein, das ist unser ganz normaler Alltag. Mensch, das Evangelium weiter zu sagen, da brauche ich nicht auf die Straße gehen, das kann ich mit Nachbarn und Arbeitskollegen machen. Und wenn ich angegriffen werde, der Feind, der schickt Gedanken. Und dann muss ich den Helm des Heils aufhaben oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit umhaben. Ich muss wissen, wer ich bin und wozu ich da bin und wie der Herr mich sieht und worin mein Heil ist. So das ganz normale Alltag. Und auch mit Lügen umzugehen. Wir hören so viele Nachrichten, so viele Informationen. Und ich muss auch sortieren, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Ich kann doch nicht alles glauben, was da kommt. Vor allen Dingen, wenn ich nicht die Quellen kenne. Und bloß weil irgendjemand sagt, ich bin Christ und ich sage das jetzt und das ist die Wahrheit und zitiere vielleicht noch irgendeine Schriftstelle, dann gucke ich trotzdem nach. Was steht denn da? Was steht denn da im Zusammenhang? Ist das wahr? Ich bin in der Verpflichtung, bevor ich irgendetwas weitergebe, bin ich auch verpflichtet zu prüfen, ob das wahr ist. Ich will keine Lüge verbreiten, und wenn sie noch so fromm ist. Und jetzt zum Abschluss, das war die Rüstung, die Ritterrüstung. Und jetzt zum Abschluss sagt Paulus nochmal was ganz, 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 ganz Wichtiges. Eigentlich schließt sich der Kreis dann zum Anfang. Gebet. Ohne Gebet ist all das, was wir da haben, was wir wissen, was wir angezogen haben, was wir tun, all das ist unnütz, wenn wir nicht beten. Das hat der Herr uns vor einigen Wochen so deutlich gemacht. Wir haben geplant, wir haben Einsätze geplant, wir haben überlegt, wie kommen wir das, was können wir da anbieten, was können wir machen, wir haben drucken lassen und so weiter. Aber wir haben nicht gebetet. Und irgendwann ist Hanne dann mal auf uns zugekommen und gesagt, was macht ihr da eigentlich? Ganz so nicht, ganz liebevoll war das, aber ermahnt. Oh ja, und wir haben gemerkt, wir sind auf einem vollkommen falschen Dampfer. Wir machen es aus unserer eigenen Kraft. Und wenn der Herr nicht mit dabei ist, aus unserer Kraft bewegen wir nichts. Wir können noch so viel machen. Wir können jeden Einzelnen besuchen hier auf dem Ladberg und ein nettes Gespräch führen. Ohne Gebet werden wir es nicht knacken. Epheser 6, Vers 18, ich lese es nochmal. Und betet dabei zu jeder Zeit, mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Beten. Immer. Zu jeder Zeit. An jedem Ort. Auf jede nur mögliche Art. Mit Lobpreis, mit Dank, mit Fürbitte, mit Flehen, mit Jammern, mit Bitten, mit auf den Knien, mit Schreien, all das, womit wir dem Herrn in irgendeiner Weise begegnen und ihn anrufen. Nur unverschämt wollen wir nicht sein. Wir wissen, wer er ist. Aber wir dürfen jammern, wir dürfen weinen, wir dürfen auch über die Situation hier am Lagberg weinen. Wir dürfen uns aber auch freuen über die, die gekommen sind. Ja? Es ist nicht das eine richtig und das andere falsch. Und wir dürfen uns dabei auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Er hat es doch am allermeisten auf dem Herzen. Und wir dürfen sein Herz erspüren und entsprechend beten. Und wenn du nicht weißt, wie du immer betest, jederzeit und überall, ja wie denn? Mit dem Heiligen Geist. Dazu hat er uns das Zungenreden gegeben, damit wir nicht überlegen müssen, was wir beten, sondern er gibt uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Und du kannst immer und jederzeit beten. Ich weiß noch ganz zu Anfang, als ich überhaupt mit Heiligen Geist und so weiter in Berührung kam und Leute kennengelernt habe, einer, der mich da mit hineingeführt hat, der sagte mal, hat zu mir gesagt, so, auch wenn ich mich mit dir jetzt unterhalte, ich bete immer. Und ich habe das so gemerkt, seine Lippen bewegten sich immer. Ich habe nichts gehört. Der hat in Zungen gebetet. Du musst das nicht laut machen, du musst nicht schreien, du kannst leise in Zungen beten und kannst aber trotzdem deine Arbeit machen. Das ist so fantastisch, weil dein Gehirn, dein Denken ist dann nicht dran beteiligt. Das kommt direkt aus dem Herzen, aus dem Geist, weil der Geist Gottes gibt dir die Worte und du sprichst sie nur aus. Und wenn es leise ist, wenn es flüstern ist, wenn es in Gedanken ist, es ist Gebet. Und das können wir jeder und immer und zu jeder Zeit. Das ist das, was hier gemeint ist. Ja? Du darfst trotzdem zwischendurch schlafen. So einige von uns, die wissen das zu schätzen. Spätestens heute Nacht oder heute Mittag vielleicht schon. So, hier schließt sich der Kreis. Hier, das, was er sagt. So, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber ihr müsst was tun, damit ich euch das geben kann. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebet. Das ist die effektivste Waffe, die er uns überhaupt gegeben hat. Nicht der Schwert des Geistes, sondern das Gebet ist die effektivste Waffe. Unsere Gottesdienste verändern nichts an der Lebenssituation der Menschen hier am Lagberg. Wenn die Menschen nicht hineinkommen und sich berühren lassen, wenn sie nicht Gott begegnen. So, wir können immer weiter Gottesdienste feiern. Das hat Klaus vorhin schon gesagt. Diesen Raum haben wir eingenommen. Aber was nützt das für den Lagberg? Gar nichts. Also lasst uns beten, dass die Menschen kommen. Und ich glaube, die drei sind angerührt. Egal, ob sie jetzt vom Westhagen oder vom Lagberg, aber zwei sind vom Lagberg. Und die hat es ergriffen. Ich glaube, die sind an der, die hat der Heilige Geist mal ein bisschen despektierlich gesagt, an der Angel. Ich meine nicht von wegen so, die lassen wir nicht wieder los. Sie müssen sich selber entscheiden. Wir werden keinen zwingen dazu, aber sie haben Gott erlebt in einer ganz tiefen Art und Weise. So, das meine ich damit. Unsere Flyer, die wir verteilen, auch Klaus hat davon gesprochen, ich glaube, wir haben 700 Flyer verteilt, die informieren über diese Veranstaltung. Aber erreichen sie die Herzen? Ja, es ist wichtig, die Flyer zu verteilen. Ohne Information weiß keiner, dass das stattfindet. Richtig. Aber erreichen sie die Herzen? Die Herzen, was können wir tun, die Herzen zu erreichen? Wir können beten. Wir können beten, was das Zeug hält. Und das müssen wir tun, sonst wird es nicht passieren. Die drei sind durch Gebet hierher gekommen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben im Vorfeld gebetet. Wären mehr gekommen, wenn wir mehr gebetet hätten? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Herr uns dazu aufruft zu beten, damit der Sieg vollbracht wird und damit Menschen gerettet werden. Die Lügen, die bei uns erzählt werden, das ist eine geistliche Offenbarung, die der Herr gegeben hat. Ich habe noch von keinem gehört, der Herr hat gesagt, über uns werden Lügen erzählt hier. Und ich glaube, wenn der Herr das sagt, ich bin auch kein Böse, der Lügen erzählt, aber diese Lügen werden so lange geglaubt, bis die Menschen kommen und uns kennenlernen und vom Gegenteil überzeugt werden. Wie können wir diesen Lügen entgegnen, wenn wir nicht mehr wissen, wer diese Lügen glaubt oder wer sie in die Welt setzt? Was können wir tun? Ja, beten. Beten. Das sind Dinge, die wir nicht tun können, die der Herr tun muss. Aber wenn wir nicht beten, wenn wir den Herrn nicht beauftragen, es zu tun, sind ihm die Hände gebunden. Er schickt die Engel los, wenn wir beten. Aber wenn wir faul bleiben, dann sagt er, warum kommen die nicht wieder in die Pötte? Warum kommen sie nicht? Warum sind sie so faul? Nein, das sagt er nicht. Aber er mahnt uns schon. Und auch heute Morgen, das ist Ermahnung, dass wir in die Pötte kommen. Er ruft sein Volk in die Nachfolge, damit wir wach werden, dass wir tun, was er gesagt hat, damit der Sieg vollbracht wird. Wir sind im Krieg. Und den Krieg gewinnt man nicht, wenn man faul ist. Wenn wir nicht beten, werden wir nicht siegen. Können wir nicht. Wir können noch so viel hier sein, wir können noch so viel Gottesdienst und noch so toll Lobpreis machen hier, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht für die Menschen beten, dann ist all das, was wir tun hier, ich sage nicht ganz umsonst. Ich glaube, dass der Herr hier ist und noch seine Ausstrahlung hat, gar keine Frage. Und es ist gut, wenn wir hier Gottesdienste feiern, aber es wird nicht den Durchbruch bringen, wenn wir nicht beten. Wir wünschen uns, dass Menschen gerettet werden durch Jesus, oder? Wir wünschen, dass mehr Heilungen passieren, nicht nur unter uns. Die größte Frucht einer Heilung ist, wenn jemand Ungläubiges, der Jesus noch nicht kennt, geheilt wird. Ich sage ja nicht, wir sollen nicht geheilt werden, das ist keine Frage, aber wenn ein Ungläubiger geheilt wird, ist die Frucht umso größer. So, das wünschen wir uns. Wir wünschen uns Erweckung, oder? Manchmal, so, ich habe Erweckung schon so oft gehört, solange ich Christ bin und das schon eine ganze Zeit. Erweckung wird passieren, Erweckung in Deutschland und hier Erweckung. Und wir sehen Erweckung da und ja, hier mal einen kleinen Aufbruch, aber Erweckung habe ich noch nicht erlebt. Aber ich wünsche es mir immer noch. Und manchmal bin ich so traurig, dass es noch nicht geschehen ist. Ich wünsche mir Erweckung. Und was müssen wir dafür tun? Wisst ihr, ich habe gestern, als wir gebetet haben, kurz vor dieser Veranstaltung, einen Impuls gekriegt und den habe ich auch gebetet. Der Herr will Wolfsburg verändern. Er will die geistliche Situation verändern. Hier herrschen dämonische Mächte, nicht nur hier am Lagbeck, sondern über ganz Wolfsburg. Hier herrscht Mammon. Hier werden Ehen gebrochen und Ehen immer wieder geschieden. Das ist eins der Städte, wo am meisten Ehen geschieden werden. Hier herrscht Karrieredenken und ich halte an dem fest, was ich habe. Aber hier ist kein geistlicher, fruchtbarer Boden. Aber das soll sich ändern. Und wie soll es sich ändern, wenn wir nicht dafür beten? Und die Veranstaltung sollte mit dazu dienen, dass hier eine Veränderung passiert, dass der Herr seinen Thron aufrichtet. Und ich hatte den Impuls und ich habe dafür gebetet, Herr, fang an zu verändern. Fang an, sie hier in Wolfsburg wirklich das ganze geistliche Klima zu verändern. Dass die Kirchen wieder aufstehen und sagen, so wir sind Kirche, kommt, um dem Herrn zu begegnen. Und nicht nur Veranstaltungen, sag ich mal, ganz normal weltlicher Art zu machen. Das sind geistliche Orte und die sollen geistgefüllt sein. Jede Kirche hier in Wolfsburg. Ich denke nicht nur an uns. Nein, der Herr denkt viel größer. Und das soll über Wolfsburg hinausgehen. Ja, nicht VW soll hier herrschen, sondern Jesus. Aber es wird nicht geschehen, wenn wir nicht beten. Wenn wir nicht dafür einstehen. Wenn wir uns entmutigen lassen. Wenn wir sagen, ach, es kommt doch sowieso so wenig und man sieht ja so wenig. Nein, der Riss ist da. Drei Leute sind gekommen, haben sich bekehrt. Lass uns weiter beten. Der Riss muss größer werden. Gebet ist wie Artilleriefeuer auf die Stellungen des Feindes. Und du siehst noch keine Veränderung. Wir können keine Drohnen ausschicken, es sei denn, der Heilige Geist zeigt uns was. Aber Artilleriefeuer, damit wird die Erweckung vorbereitet. Du kannst den Feind nicht angreifen, wenn er stark ist und wenn seine Festung stark ist. Und Gebet ist Artilleriefeuer, um den Feind zu schlagen, um ihn zu schwächen. Und er ist geschwächt. Ich sage euch, wir beten hier für diesen Lagberg schon lange. Und er ist schon geschwächt. Ja, es sind noch keine Riesenergebnisse zu sehen. Aber wenn wir nicht weitermachen, wenn wir nicht weiterschießen, dann wird der Feind wieder erstarken. So lasst uns weiter beten. Und intensiver, umso mehr. Und lasst uns dann den Ort einnehmen und die Menschen begrüßen, wenn sie kommen. Und er hat gesagt, die Menschen kommen von selbst. Da warten wir noch drauf. Das wird nicht von allein geschehen. Wir dürfen den Herrn immer wieder daran erinnern. Es ist nicht so, dass wir, wer weiß, was tun müssen. Wir tun so ein wenig und der Herr tut so viel. Aber wenn wir das Wenige nicht tun, kann der Herr das Große nicht tun. So, ich möchte zusammenfassen, um es nochmal zu betonen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Es haben ganz sicher Menschen was gegen uns hier. Die mögen uns nicht, die wollen uns nicht. Ganz sicher, aber wir kämpfen nicht gegen die. Brauchen wir gar nicht. Wir kämpfen gegen den Feind, die Mächte der Finsternis, Dämonen. Und wir sind stärker. In der Kraft des Heiligen Geistes sind wir stärker, nicht aus unserer Kraft. Unsere Waffen sind Wahrheit und Liebe, nichts anderes. Nicht Klugheit, nicht toll gedruckte Flyer. Wahrheit und Liebe. Und diese Waffen zerstören Lügen und Hass. Wahrheit und Liebe ist immer stärker als Lüge und Hass. Wie wichtig ist dir dieser Kampf? Diese Frage darfst du dir selbst stellen. Wie wichtig ist dieser Kampf? Wie wichtig sind dir die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Und was bist du bereit dafür zu tun, dass sie errettet werden? Jesus ruft dich heute Morgen auf, eine Entscheidung zu treffen. Kämpfst du mit mir? Rettest du mit mir Menschen aus der Herrschaft der Finsternis? Und willst du dein Leben hingeben und mir vertrauen? Du darfst eine Entscheidung treffen und ich gebe jetzt Raum, wo du beten darfst. Und jede Entscheidung, die laut ausgesprochen wird, die hat das Potenzial, fest zu sein. Das haben Zeugen gehört. Du kannst ihn nicht rauswinden. Der Feind kann es dir nicht mehr rauben. Du hast eine Entscheidung getroffen. Und ich ermutige dich, das laut auszusprechen, der Entscheidung, zu den Fragen, die der Herr dir gestellt hat. Willst du mit mir kämpfen? Willst du mit mir Menschen retten? Willst du dich mir hingeben, dein Leben mir hingeben? Lass uns beten.